Hier ist auch nett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Zuhörer natürlich. Ich mache gedanklich schon einen Videopodcast, deswegen bin ich auch bei Zuschauern schon. Ich trinke heute tatsächlich was, weil ich bei mir ist es Abend, bei dir ist es Morgen. Du bist in San Diego.
Genau.
Habe ich gehört. Und ich bin hier in Hamburg und trinke einen IPA-Radler von Lidl. Und das schmeckt ganz gut, muss ich sagen.
Ja, wir haben hier, Ich bin hier ja bei meiner Tante, die wohnt hier in Kalifornien. Und da waren wir jetzt auch IPA letztens einkaufen, so lokales IPA aus San Diego.
Cool.
Finde ich ganz gut. Ist aber relativ, ist sehr, sehr IPA oder sehr, sehr stark, sehr hopfig. Ja, man kann da nicht zu viele von trinken, glaube ich, aber es schmeckt ganz lecker.
Was ist denn so deine Grenze bei IPA?
Eins. Ein IPA.
Oh okay. Bei mir sind es so vier, schätze ich. Dann bin ich irgendwann zu betrunken.
Ja, wir haben hier noch gestern waren wir hier in der Bar, also meine Brüder sind auch hier, wir waren hier noch in der Bar um die Ecke, da haben wir auch IPA, da habe ich ein Lager getrunken, aber die haben auch so eine lange Liste an Craft-Bieren, das ist ganz cool, also die Bierwelt in den USA hat sich doch in den letzten 10 Jahren sehr zum Guten verändert hier.
Ja, sehr gut. Ja, wir haben eine Weile schon nicht miteinander gesprochen. Wo bist du gewesen?
Genau, letztes Mal haben wir gesprochen, da war ich noch in St. Martin, da wo diese zweigeteilte Insel, halb französisch und halb niederländisch. Von da aus bin ich nach Panama geflogen. Das war ganz cool. Also ich habe halt von da aus einen Weg gesucht, wie ich am einfachsten hier nach Kalifornien komme. Und es gibt halt keinen Direktflug und ich hätte halt irgendwie entweder über Mexiko fliegen können, ich hätte über Miami fliegen können oder halt über Panama. Und da ich noch nie in Panama war, habe ich gedacht, okay, machst du das und bleibst noch mal eine Woche da. Ja, und da war ich, Panama, die Hotel, die war relativ günstig, deswegen war ich da in so einem 4-Sterne-Hotel, was aber tatsächlich seine besten Tage hinter sich hatte. War so ein bisschen runtergekommen, war aber okay. Und ich hatte halt sehr, sehr viel Platz. Ich hatte so ein Riesenzimmer mit großem Bett und Schreibtisch drin und alles was, also brauchte ich eigentlich gar nicht, aber war halt relativ günstig zu bekommen. In Panama habe ich einen Ausflug gemacht, einmal zur karibischen Küste. Also Panama ist ja so ein sehr, sehr dünnes Land, was zwischen Nord- und Südamerika quasi sitzt, also was Kolumbien mit Nordamerika verbindet. Und es ist, glaube ich, auch das einzige Land in Zentralamerika, was eher horizontal ist als vertikal, also was eher von Ost nach West geht als von Nord nach Süd. Das heißt, die Verbindung von Nord nach Süd ist relativ schmal. Deswegen kann man ganz gut, ich war in Panama City, also im Süden an der Pazifikküste. Und bin dann mal mit so einem Tagesausflug, sind wir nach oben einmal komplett durchs Land gefahren und an die Karibikküste gefahren. Und zum Panama-Kanal-Eingang dort. Und Aqua Clara heißt das, glaube ich, die Schleusen. Da haben wir uns die Schleusen angeguckt, was sehr, sehr erstaunlich ist. Also diese großen Schiffe, die sie da durchballern. Irgendwie 5 Minuten dauert das pro Schleuseneinheit. Wie die Türen aufgegangen werden, da fährt das Schiff da rein. Also so ein Schiff braucht irgendwie 3 Stunden, um durch die ganze Schleuse durchzufahren. Okay, haben wir sagen lassen.
Ich glaub, ist das so ein Tidenunterschied da?
Ja, also das Problem ist, dass in der Mitte von Panama Berge sind, also oder Hügel. Es ist jetzt keine hohen Berge dort an der Stelle, aber es ist schon ein Höhenunterschied, den sie da erreichen müssen. Und es war wohl einfacher damals, da halt vorne und hinten an dem Kanal Schleusen zu bauen und dann somit die Höhe zu erreichen, anstatt das komplette Land abzutragen, was in der Mitte ist.
Okay.
Ja, der Panama-Kanal ist also so ganz, ganz lustig, weil ein Kanal, jedenfalls so wie ich ihn kenne, so ein Nord-Ostsee-Kanal oder sowas oder Mittellandkanal, das ist halt ein kompletter Kanal. Aber der Panama-Kanal ist eigentlich, jedenfalls so wie ich das sehe, nur die beiden Schleusen und so ein Stückchen Kanal dahinter. Und dann geht das über in Seen und künstlich angelegte Flüsse. Also was halt eher, auch der See ist, glaube ich, auch künstlich angelegt.
Okay.
Ist halt nicht so eine ganz gerade Schnur, sondern ist halt ein bisschen freier danach. Ja. Ja, und dann sind wir noch mit so einem Minibus, sind wir da hingefahren. Wir waren zu zweit, also war noch eine andere deutsche Touristin. Was habe ich dann noch gemacht? Ja, dann sind wir noch zu so einem alten Fort Lorenzo. Das war, da haben die früher, die Spanier, glaube ich, waren das, die haben das gebaut, um Panama vor den Piraten zu schützen. Wurde aber trotzdem von Captain Morgan überrannt. Irgendwann, also Captain Morgan hat irgendwann ganz viele Piraten zusammengesammelt und hat dann das Fort angegriffen. Captain Morgan, den kennt man vielleicht. Ich war letztes Jahr in Kolumbien und war dort auch auf San Andrés. Ich glaube, da haben wir auch mal in unserem Vorgänger-Podcast drüber gesprochen. Und da war ich in der Höhle von Captain Morgan. Und das ist der gleiche Captain Morgan. Und das ist auch der gleiche Captain Morgan, der danach Governor von Jamaika war, wo nämlich der Captain Morgan rumherkommt, der auch wieder der gleiche Captain Morgan ist. Also es hängt alles so ein bisschen zusammen.
Ja.
Genau, da waren wir und dann waren wir noch so ein bisschen, sind wir halt durch den Urwald gefahren, also das war halt eine Straße, die da durchging, durch den Regenwald und auch ganz kurz ein bisschen, da konnten wir mit so einer Machete durchgehen, meinte der Fahrer, so, wollt ihr jetzt mal mit der Machete gehen? Hier habt ihr zwei Macheten, viel Spaß. Und dann war da aber schon so ein Trampelpfad, ne? Und wir haben halt, mit der Machete haben wir halt tatsächlich gar nichts gemacht. Ne? Also einfach nur so, die Spinnenweben haben wir mit der Machete weggemacht, ne? Und für Fotos gepostet. Ja, das war's. Gepostet, meine ich,
ja. Ja, naja, das ist ja auch klar. Ich meine, so ein touristisches Programm funktioniert nicht in so einem unberührten Dschungel, weil, also entweder du benutzt eine Machete oder es ist ein Touristenprogramm so.
Genau. Ja, da haben wir noch so ein, zwei Faultiere gesehen, aber halt auch alles von weitem weg und Tukans und Affen. Aber nichts, was nah dran war. Aber es war schon ganz cool. Was interessant ist in Panama, die haben. Es gibt ganz viele Sachen, die Balboa heißen. Also einmal gibt es das Geld, der Balboa, der tatsächlich 1:1 dem US-Dollar entspricht. Und es gibt auch keine Balboa-Scheine.
Okay.
Es gibt nur Balboa-Münzen. Und als Scheine benutzen sie halt die US-Dollar-Scheine. Und das Geld ist nach einem spanischen Entdecker benannt, der angeblich der erste Europäer war, der den Pazifik gesehen hat. Und das war halt in Panama. Und deswegen gibt es Balboa Geld, es gibt Balboa Bier, Balboa Kaffee. Du kannst zur Balboa Hochschule gehen, du kannst deine Kinder in Balboa Kindergarten bringen, du kannst im Balboa Einkaufszentrum einkaufen gehen. Es heißt halt alles Balboa, ne? Und das Lustige ist, das gibt es nicht nur in Panama, sondern auch hier in San Diego gibt es den Balboa Park. Es gibt in Chile gibt es Balboa Straße, in San Francisco gibt es Balboa Straße. Also die haben, auch wenn dieser Entdecker wohl nie weitergekommen ist als Panama, gibt es überall wohl an der Pazifikküste von Nord- und Südamerika Sachen, die nach ihm benannt sind. Das ist.
Ich kenne sogar so einen Filmhelden, der so heißt.
Rocky Balboa, genau. Das war aber, glaube ich, jemand anderes.
Meinst du, die sind nicht verwandt? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Naja. Danach war ich noch bin ich noch mit so einem Uber hingefahren zu der südlichen Schleuse vom Panama-Kanal, habe mir die auch noch angeguckt. Ist quasi genau das gleiche, nur dass da noch ein bisschen größeres Museum bei ist. Ja, und ansonsten habe ich nicht so viel in Panama gemacht. So ein bisschen Sachen
angeguckt. Warst du in dem Museum drin?
Ja, war ich drin. Da wird halt ein bisschen berichtet, wie halt der Panama-Kanal gebaut wurde und was für Schiffe da durchgehen und so. Das ist ist ganz interessant. Und so ein Bereich, da sieht man halt, wie viele Tiere, verschiedene Tiere es in Panama gibt. Die haben wohl die zweithöchste Biodiversität der Welt nach dem Amazonasgebiet. Ja. Und es ist ein sehr, sehr grünes Land. Also es gibt extrem viel Regenwald und Bäume und so. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War aber auch sehr, sehr warm. Und am Ende hat es auch, also die letzten paar Tage hat es auch sehr viel geregnet.
Ja. Hast du irgendwas wiedergefunden, was in dem berühmten Janosch-Buch aufgetaucht ist?
Es hat leider nicht nach Panama, nach Bananen gerochen. Das war sehr, sehr, sehr
schade.
Ja. Am Flughafen hat es nach Zuckerwatte gerochen. Das oder Popcorn, glaube ich. Nee, Popcorn war das, glaube ich, ja. Das war auch nett, ja.
Hier ist auch nett.
Hier ist auch nett, genau. Ja, das war Panama und jetzt dann bin ich halt nach San Diego geflogen oder ich bin nach L.A. geflogen und dann nach San Diego runtergefahren mit dem Mietwagen. Ja, und jetzt bin ich hier bei meiner Tante und hier war ich halt auch schon sehr häufig. Also hier ist jetzt nichts Besonderes für mich. Also ist schon schön, ne? weil sie lebt auch jetzt auch nicht so weit weg vom Strand und so und ist ganz entspannt hier. Es war halt so ein bisschen, ist jetzt nicht kein zweites Zuhause, aber es ist schon so ein bisschen wie, ne? Also ich wohne jetzt nicht in einem Hotel, es ist sehr entspannt hier.
Ja, ich weiß überhaupt nichts über San Diego. Kannst du was erzählen?
Ja, San Diego ist halt die Stadt an der Südwest-Ecke von den USA. Grenzt direkt an Tijuana, an Mexiko. Und die Grenze habe ich auch schon tatsächlich gesehen, weil direkt an der Grenze ist eine Shopping Mall, so ein Outlet Center. Und da kannst du halt diesen Grenzzaun sehen. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Den gibt es jetzt auch nicht seit Trump, sondern die gibt es halt schon seitdem ich hier bin. Also die gibt es halt immer schon. Ne? Ja. Ja, ansonsten ist es halt eine Marinestadt von der US Navy. Also es gibt im Hafen großen Flugzeugträger, den man besuchen kann. Es gibt eine Marine Corps Base. Ja, es ist sonst eine sehr, sehr sonnige Stadt. Also sehr schönes Wetter ist hier. 20 Grad jetzt im Winter. Ja, ein bisschen maritim. Also man kann es vielleicht, es ist natürlich anders als Hamburg, aber man kann es so ein bisschen mit Hamburg vergleichen, finde ich. Dadurch, dass es halt so eine sehr offene und eine sehr maritime Stadt ist.
Ja. Okay.
Ja. Ist bekannt für SeaWorld, wo man natürlich nicht mehr hingehen sollte, wo sie halt diese Tier- und Delfinshows und sowas machen und Walshows. Aha. Ich glaube, Free Willy hat auch in San Diego gespielt, ne? Der Film. Kann sein. Der San Diego Zoo ist noch sehr, sehr bekannt. Früher gab es hier, bis vor ein paar Jahren, gab es hier ein Footballteam, die San Diego Chargers. Da bin ich mal ganz gerne hingegangen. Die sind jetzt aber nach L.A. gezogen. Ja. Ansonsten ist es halt so typisch USA. Also du hast eine, alles ist halt sehr, sehr weitläufig. Und du hast drumherum halt diese vielen kleinen Vororte. Also wir wohnen jetzt hier auch in so einem Vorort quasi von San Diego. Mhm. Aber wir können halt mit dem Auto sind wir halt in 30 Minuten in der Stadt.
Und ja, es ist quasi so, wie ich in Hamburg wohne.
Ja, und man muss hier auch echt ein Auto haben. Also das ist, dadurch, dass es halt so weitläufig ist und dadurch, dass es hier zum Beispiel keine, also in Hamburg, wenn du 30 Minuten fährst, das kannst du halt mit der S-Bahn oder U-Bahn machen. Oder kannst du auch irgendwie 2 Stunden mit der U-Bahn durch Hamburg fahren. Das kannst du hier halt nicht, weil es das nicht gibt. Es gibt hier eine Buslinie, die fährt wohl irgendwie downtown und es gibt so eine Trolley, nennt man das, so eine Art Straßenbahn. Mit der bin ich früher immer ins Stadion gefahren. Immer. Zweimal. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Da muss man auch irgendwie mit dem Bus oder mit dem Auto erstmal zur Bahnhaltestelle und dann kann man da weiterfahren. Und das ist halt wirklich nicht wirklich praktisch. Deswegen braucht man hier schon ein Auto. Und meine Tante wohnt jetzt hier halt alleine, hat noch ein Auto und fährt damit natürlich rum. Deswegen habe ich mir halt auch einen Mietwagen geholt.
Ja. Ich habe übrigens hier in Hamburg gerade den Newsletter vom HVV gelesen. Die planen zum einen die U5, die soll Richtung Richtung Westen rausgehen. zum Beispiel auch am UKE eine Station haben. Und das andere Konzept, was sie jetzt planen, was in diesem aktuellen Newsletter drin stand, war, dass sie eine 5-Minuten-Regel machen sollen. Das heißt, man soll an jeder Haltestelle von Hamburg nicht länger als 5 Minuten auf ein Verkehrsmittel warten, was einen weiterbringt. Und wenn sie das tatsächlich hinkriegen, also ne, während der Stoßzeiten ist das kein Problem. Ne? Die Fünferbusse oder so, die fahren alle 2 Minuten, das ist nicht so das Thema. Aber in den Außenbereichen der Stadt und in den Außenzeiten der Stadt, also ne, eben nicht zur Hauptberufszeit, da ist es halt momentan erheblich anders. Da gibt es Busse, die fahren alle 20 Minuten. Und wenn sie das tatsächlich auf 5 Minuten erhöhen wollen, dann kostet das alles Mögliche. Also in diesem Newsletter stand, dass sie wohl 200 Busse bräuchten, um dem aktuell gewachsenen Verkehrsaufkommen einfach so zu entsprechen. Und sie wollen aber 750 Busse anschaffen, um quasi diesen Mehraufwand zu schaffen. Und das wäre... Ich glaube, dass das eine sehr gute Sache ist. Natürlich wird es teuer, das haben sie auch in jedem dieser Artikel erwähnt. Und das zahlen wir Bürger dann natürlich so mit unseren Tickets. Aber wenn ich eine, also solange ich keine brauchbare Verbindung von mir zu Hause zur Arbeit finde und zurück, lasse ich halt den Bus liegen und nehme mein Auto stattdessen. Ja. Und ich wünschte mir, dass es tatsächlich anders wäre. Ich wäre sehr, sehr, ich würde da sehr gerne Geld bezahlen, um eine brauchbare Verbindung zu haben. Und das ist momentan einfach nicht drin. Und das wäre echt cool. Also habe ich große Hoffnung in die Zukunft.
Ja, einer meiner besten Kumpels, der arbeitet an der U5 mit. Der ist bei der, der ist bei der Hochbahn. Und durch den habe ich halt auch schon von einem Jahr oder so schon relativ viel Einblick bekommen, was sie da planen. Also nicht nur die Strecke, sondern auch technisch und strukturell soll das ein bisschen anders werden als die anderen Bahnen, die es da bis jetzt gibt. Also ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich glaube schon. Es gibt ja in anderen Ländern gibt es ja andere Konzepte von Bahnen. Also dass du halt selbstfahrende Bahnen hast, gibt es, oder es gibt halt, dass du halt auch so Bahnsteigtüren hast, dass die halt, dass du gar keinen Zugang hast zu den Schienen, und solche Konzepte, werden da halt überlegt, aber das halt dann andere Konsequenzen mit, sondern zum Beispiel, dass du halt Bahnen haben musst, wo der Abstand der Türen immer gleich ist, dass du halt egal vor welcher Bahnsteigtür du stehst, dass der Zug halt immer dahin passt. Und solche Challenges haben die dabei, das zu machen, weil die aktuellen Bahnen haben das nicht. Die haben, keine Ahnung, 2 Türen sind gleich weit auseinander und dann kommt eine, die ist irgendwie 3 Meter weiter nach links oder so oder nach hinten. Dann würde das halt nicht so gut passen. Und an solche Sachen denkt man gar nicht, wenn man sich so, ja, ich will halt viel, viel schneller fahren können und will häufiger fahren können, aber das hat halt, dass man das nur durch solche Konzepte wahrscheinlich lösen kann. Ist schon sehr interessant.
Ja, das steht doch tatsächlich alles in diesem Newsletter drin. Also die beiden Dinge wusste ich tatsächlich auch schon, dass es diese Bahnsteigtüren geben soll auf der U5 und dass es eben auch selbstfahrende Fahrzeuge geben soll, was natürlich auch sinnvoll ist und auch dazu beiträgt, dass die Züge schneller fahren können. Wenn die automatisch gesteuert werden, so, dann ist es halt erheblich einfacher, die alle 2 Minuten oder alle 3 Minuten fahren zu lassen, als alle 10.
Ja.
Ja. Also spannende Entwicklung.
Genau. Wir sind jetzt hier für ein paar Tage. Bald ist ja hier das Jahresbaumfest. Das werden wir hier in San Diego feiern. Und dann werde ich mit meinen Brüdern und meinen Eltern und so, werden wir nach Las Vegas fahren. Für die Tage zwischen dem Baumfest und dem Jahresendfest. Und da werde ich heiraten. Das habe ich, glaube ich,
geil.
Das habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht erzählt.
Nee, hast du nicht.
Genau. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier bin. Weil, ja, werden Las Vegas heiraten.
Spannend. Dadurch ändert sich ja für dich erstmal nichts, weil du hast ja diese Freundin sowieso schon eine Weile. Aber wenn du dann nach Deutschland zurückkommst, wirst du plötzlich verheiratet, hast eine ganz andere Steuerklasse, möglicherweise, und hast andere Wohnwünsche, nehme ich mal an. Hast du da schon Pläne?
Ja, das ist halt so ein bisschen problematisch. Ich habe ja meine Wohnung komplett aufgegeben, Ich muss mir also was Neues suchen. Langfristig möchte ich natürlich gerne irgendwo in ein Haus ziehen, wo man ein bisschen Platz hat, wo ich eine kleine Werkstatt haben kann, wo ich mir ein kleines Podcast-Studio reinbauen kann und so. Das wird dann wahrscheinlich auch irgendwo außerhalb von Hamburg sein. Also zwei meiner besten Kumpels, die wohnen in der Nähe von Buxtehude. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie nach Wedel zu ziehen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Also ich muss halt irgendwo im Westen Hamburgs bleiben, weil ich halt weiterhin nach Finkenwerder zur Arbeit muss. Ne? Ja, jedenfalls ist das der aktuelle Plan. Ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwann nochmal zwei, drei Jahre ins Ausland zu gehen. Also irgendwie nach China vielleicht nochmal für zwei Jahre von der Arbeit aus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da müssen wir mal gucken, wie sich das so ergibt, wenn ich wieder zurückkomme nach Deutschland oder zur Arbeit. Aber dadurch, dass meine Verlobte ja nicht aus Hamburg kommt und nicht aus Deutschland kommt, muss sie sich natürlich so ein bisschen erst eingewöhnen. Und sie wird dann auch irgendwie noch mal zum Sprachkurs machen müssen und sowas. Also sie kann schon ein bisschen Deutsch, aber sie muss halt nach einer gewissen Zeit nachweisen können, dass sie irgendwie B1-Status, B1-Prüfung besteht. Und
Was ist B1?
Es gibt ja Sprachnachweise, hast du halt in so verschiedenen Stufen. Es gibt A1, A2, B1, B2, C1, C2 und dann bist du quasi nicht Native Speaker, aber wie Native Speaker. Wahrscheinlich sogar besser als die meisten, die es einfach nur so lernen. Also die halt verschiedene Level von der Sprache und A1 und A2 wird sie hinbekommen können, jetzt schon, glaube ich. Das muss sie auch haben. Und danach kriegt sie dann irgendwann so einen Plan, wie sie dann zu dem B2, welche Kurse sie da belegen muss. Und das ist halt alles, Das ist halt alles einfacher, wenn man das von in Hamburg macht und nicht in Buxtehude, denke ich. Auch so ein bisschen, Sie muss dann ja auch nochmal einen Job finden und so. Das ist halt auch, glaube ich, alles einfacher in Hamburg. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns erstmal irgendwie Eimsbüttel oder Altona oder irgendwo da in der Ecke was suchen. Irgendwie entweder erstmal zur Zwischenmieter oder halt erstmal was für ein, zwei Jahre mieten und dann danach irgendwann rausziehen.
Okay, verstehe.
Mal gucken. Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich einfach irgendeine Villa an der Elbe. Aber dazu müsste ich Lotto spielen. Nein. Ja, nee, das ist der Plan.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Aber wir reisen halt nochmal zu zweit nochmal ein bisschen weiter, bevor wir dann nach Deutschland kommen.
Ja. Hochzeit, bist du aufgeregt?
Nö, gar nicht. Irgendwie.
Meinst du, es kommt noch?
Ja, ich glaube nicht. Nee. Es wird ja auch sehr, sehr, sehr klein. Also es ist ja auch quasi nur meine Familie da und das war's. Weil man fliegt halt nicht für drei Tage für eine Hochzeit nach Las Vegas normalerweise. Und auch die meisten meiner Kumpels haben halt Kinder und können halt nicht so einfach oder wollen halt auch nicht einfach eben drei Tage wegfliegen.
Ja, klar.
Es gibt wird so ein Livestream geben für die, also das habe ich an dich ja auch und an die anderen Kumpels alle geschickt. Hier, ihr könnt das angucken, aber es ist auch irgendwie trotzdem irgendwie um 2 Uhr nachts wahrscheinlich. Wir haben das halt so gelegt, dass die Eltern meiner Verlobten sich das angucken können, dass es bei denen eine einigermaßen vertretbare Zeit ist und das ist irgendwie dann 10 Uhr morgens, sonntags morgens um 10 Uhr oder sowas bei denen in Korea.
Ja, okay. Ja. Sehr gut, ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
Ja, sehr gut. Wenn du es mitschneiden kannst, schneid es mal mit. Ich habe auch schon...
ich werde es versuchen.
Ich habe mal einen gemeinsamen Freund von uns, der in Fürstenfeldbruck wohnt und der sich so ein bisschen mit Videokram auskennt, dem habe ich auch schon gesagt, er soll das mal mitschneiden.
Einer von den vielen.
Ja, vielleicht kennst du ihn auch so Podcast-Produktionen wie Minutenweise Matrix und Werkgetreu James Cameron.
Nee, sagt mir jetzt gerade nichts.
Aber muss mal reinhören in diese Podcasts, das sind sehr gute Podcasts.
Was ist Werkgetreu James Cameron? Das klingt so nach, da reden Leute über James Cameron, hä?
Über James Cameron Filme, ganz genau. Ja. Ja. Wie geht's dir denn jetzt so? Letztes Mal ging es dir ja nicht so gut.
Richtig, letztes Mal ging es mir nicht so gut. Ich bin sowieso schon lange überarbeitet, seit August hatte ich ja erwähnt. Und werde meine Stunden reduzieren zum Jahresbeginn. Jetzt geht es mir gerade aktuell tatsächlich sehr gut. Ich habe jetzt seit 2 Tagen Urlaub. Und zwar noch bis zum 5. Januar und freue mich einfach total darüber, einfach mal Zeit zu haben für alles Mögliche. So Dinge putzen, die ich schon ewig nicht geputzt habe, zum Beispiel. Einfach mal meine Klamotten sortieren und gucken, was raus kann. Und natürlich die ganze Weihnachtskram auch so feiern und irgendwie beschenken und schenken lassen und so. Da habe ich natürlich auch Lust zu. Aber gerade diese Idee, dass ich plötzlich weniger arbeite ab Januar und auch mal Zeit habe für andere Dinge, die einfach so hinten runtergefallen sind. Zum Beispiel für Sport, wo ich nämlich auch echt Bock drauf habe. Ich habe zufällig ein Bild aus 2017 gesehen, du erinnerst dich vielleicht. Das war das Jahr, in dem ich meinen Halbmarathon gelaufen habe. Von mir natürlich ein Bild. Und da war ich einfach mal ungefähr halb so breit wie jetzt. Und jetzt wiege ich halt wieder so, weiß ich nicht, 86 Kilo und damals wirklich 72. Und eigentlich möchte ich da wieder hin. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade heute überlegt, ich werde einfach Sport machen regelmäßig, nämlich 3-mal die Woche, weil ich da plötzlich einfach Zeit für habe. Weil ich einfach so viel weniger arbeite, dass es kein Problem ist, zwischendurch mal laufen zu gehen oder Freeletics-Sport zu machen oder so, weil das einfach nicht so wahnsinnig Spaß macht mit Kindern. Also Kinder zum Laufen mitnehmen funktioniert schon mal gar nicht, aber auch Freeletics mit Kindern, die dann irgendwie ständig da rumhüpfen und so, das kann halt auch stören. Und gerade in so Stresssituationen von Sport bin ich dann auch nicht der angenehmste Gesprächspartner und das muss ich meinen Kindern dann einfach auch nicht geben. So. Deswegen werde ich das halt auch auf die Zeiten legen, wenn die noch nicht da sind aus der Schule und Kita.
Ja. Wie weit ist eigentlich dein Arbeitsweg?
12 Kilometer.
Kannst du wahrscheinlich jetzt nicht, aber wenn du wieder so ein bisschen drin bist, kannst du das laufen. Also ich habe das auch ab und zu mal gemacht, wenn man das gut plant, also irgendwie schon einen Tag vorher plant und irgendwie ein paar Sachen mitnimmt zur Arbeit, dann kann man irgendwie zurücklaufen.
Das habe ich tatsächlich schon gemacht, das hat aber 2 Stunden gedauert und ich musste mich wirklich beeilen auf den letzten 3 Kilometern, um rechtzeitig bei der Kita zu sein und das war ein bisschen zu anstrengend. Also ich glaube, bis ich in dem Stadium bin, muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen trainieren. Was ich aber natürlich auch kann, ist einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weil da hatte ich bislang keine Zeit für und jetzt habe ich aber die Zeit wieder und könnte einfach jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was natürlich auch mein Laufen dann, was die Kondition angeht, ersetzen könnte. Ja. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken.
Muss halt einen guten Weg suchen, wo du nicht so viele Ampeln hast, wo du nicht so oft anhalten musst, sonst ist es zu nervig.
Ja, die habe ich auf jeden Fall. Also die letzten Kilometer, die gehen halt durch den Hamburger Stadtpark, das ist okay, aber vorher ist es schon ein bisschen nervige Strecke so und ich muss einfach mal gucken, wie sich das ergibt. Also 6 Stunden weniger arbeiten pro Woche ist halt schon echt viel. Ne? Da habe ich jeden Tag locker Zeit, eine Stunde Sport zu machen, theoretisch. Ja. Oder für sonst was. Also ich glaube, dass ich das auf jeden Fall gut nutzen werde. Und ich bin einfach momentan so viel entspannter und so viel besser gelaunt.
Willst du denn trotzdem 5 Tage die Woche arbeiten oder wirst du dann 4 Tage die Woche arbeiten?
Nee, genau, ich werde weiterhin 5 Tage die Woche arbeiten, aber eben nur 24 Stunden. Das heißt, jeden Tag 4 Stunden 48 im Durchschnitt. Ja. Hab dafür aber 6-7 Stunden Zeit jeden Tag. Das heißt, ich kann mal 3 Stunden bleiben, mal 6 Stunden bleiben und mal 4 Stunden und mal 5. So, je nachdem, wie es mir gerade passt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir einen Laufplan mache, was wahrscheinlich sinnvoll wäre, der sagt, ich soll 3-mal pro Woche laufen gehen, dann kann ich meine Arbeitszeiten auch daran anpassen, wie lang denn die Laufstrecken sind. Ne? Wenn das so eine 17-Kilometer Laufstrecke wird irgendwann, vor so einem Halbmarathon ist es das ganz gerne am Schluss, dann brauche ich dafür halt auch irgendwie 2 Stunden Zeit und dann kann ich einfach entsprechend früher von der Arbeit weggehen, um das zu schaffen. Und das ist einfach eine tolle Aussicht. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja, da wünsche ich dir viel Erfolg bei.
Vielen Dank. Wie geht's dir so?
Ja, mir geht's sonst soweit gut. Also ganz entspannt. Ah, ich hatte eine Frage, habe ich noch an dich.
Ja, sehr gerne.
Du hast ja gesagt, Weihnachten und Geschenke und so. Wie macht ihr? Schenkt ihr das in der Familie? Jeder schenkt jedem was? Oder wie macht ihr das?
Wir haben einfach einen reichen Typen, der schenkt allen was. Nein, natürlich nicht. Wir schenken tatsächlich, jeder schenkt jedem was. Die Kinder sind davon noch ausgenommen, die werden großteilig nur beschenkt und schenken selber noch nicht, weil die natürlich auch keine Möglichkeiten haben, irgendwie Geschenke in sinnvollem Maße zu produzieren oder zu organisieren. Und es gibt aber bei uns, in Angelas Familie gibt es die Ein-Geschenk-Regel, das heißt, jeder schenkt jedem anderen nur ein Geschenk, damit die Bescherung, das Event der Bescherung nicht so eine Eskalation wird, weil das in früheren Jahren halt schon mal auch bis zu 14 Leute waren, die sich da gegenseitig beschenkt haben. Und dann kannst du dir ausrechnen, das heißt, jeder schenkt 13 Geschenke. 13 mal 13 ist ja eine ganze Menge. Also da ist schon ewig, eine ewige Geschichte. Und inzwischen sind wir nicht mehr so viele Leute, weil halt viele auch irgendwie nicht können und auch gestorben sind inzwischen. Aber ich finde diese Ein-Geschenke-Regel trotzdem ganz sinnvoll. Und diese Ein-Geschenke-Regel besagt halt, dass es ein Geschenk gibt, nicht wie viele Teile da dann drin sind. Also es geht nur darum, dass jeder irgendwie jeden einmal beschenkt. So. Und das funktioniert aber tatsächlich ganz gut. Das heißt, ich werde dann auch wieder bei Angelas Eltern feiern. Da gibt es traditionell immer Fleischfondue, also Fett quasi. Heißes Fett, wo man dann sein Fleisch reintut und dazu dann vor allem Soßen isst, aber eben auch Pilze und Maiskolben und was man alles sonst so gerne in heißes Fett hängt. Ein wahnsinniges Gelage und der ganze Raum qualmt hinterher. Und es ist immer super lecker und ich freue mich da sehr drauf. Der Haken an der Geschichte ist, dass es die Bescherung immer danach erst gibt. Andersrum. Die Bescherung gibt es zuerst und dann gibt es das Essen. Und das ist der Haken, weil nämlich bei meinen Eltern war es früher tatsächlich andersrum. Da gab es erst Essen und dann Bescherung. Oh, ich komme voll durcheinander. Also wir sind erst in die Kirche gegangen, dann gab es Essen und dann gab es Bescherung. Das hatte den Vorteil, dass die ganze Schokolade, die dann auf den Bescherungen und auf den bunten Tellern lag, dass wir keine Lust hatten, die sofort zu essen, weil wir ja schon alle satt waren vom Essen. Und das ist halt bei Angelas Familienfeiern anders. Da haben halt alle im Grunde Hunger, vor allen Dingen, wenn die Geschichte 3 Stunden dauert. Und dann nach dem Mittagessen irgendwie um 20 Uhr erst wieder Essen zu kriegen, da sind durchaus schon vorher einige Schokoladenteile in den Mägen der Leute verschwunden. Ja. Wobei sich das in den letzten Jahren auch tatsächlich gewandelt hat, weil wir einfach uns nicht mehr so viele Süßigkeiten gegenseitig schenken. Und gerade diese bunten Teller, die es früher ganz viel gab, die haben wir inzwischen auch ziemlich komplett abgeschafft.
Ja, ich mache ja...
Genau, das ist unser Weihnachten.
Ich mag ja Weihnachten eigentlich gar nicht. Ich habe auch die letzten Jahre auch einfach niemandem was geschenkt und habe auch keine Geschenke angenommen, weil wollte es einfach nicht. Aber jetzt, wo wir sind jetzt hier und wir machen, jeder musste für, ich glaube, $20 ein Geschenk kaufen und das, und das kriegt dann irgendjemand. Also das wird dann gewürfelt oder so und dann...
Ah, witzig.
Jeder bringt halt ein Geschenk mit und jeder kriegt halt ein Geschenk.
Okay.
Und man kann,
das ist cool.
Man kann aber auch.
Youth Club quasi.
Genau, man weiß ja nicht, was man kriegt, ne? Dann packt man das aus und dann kann man aber auch tauschen. Wenn man sagt, hier, oh, der hat aber das tolle Spiel, das möchte ich aber haben, ne? Dann kann man mit ihm tauschen.
Ja, das erinnert mich an einen Youth Club in der, ich glaube, 7. Klasse war ich damals. Da hat einer einen HSV-Becher in diesen Youth Club, in dieses Youth Club-Geschenk getan. Wir wussten nämlich vorher, dass wir später auch tauschen können. Und er wusste genau, dass er der einzige HSV-Fan in der ganzen Klasse ist. Und deswegen war er sich ziemlich sicher, dass er diesen Becher dann am Schluss zurückgetauscht bekommt. Ja. Das war ganz schön clever von ihm.
Ja, es gibt aber auch mal Sachen, die keiner haben will. Das finde ich auch immer lustig. Ja, ja, genau. Und deswegen mache ich Baumfest dieses Mal auch mit. Also einfach, auch weil ich natürlich meine Tante, die ist ja auch schon ein bisschen älter und ich will jetzt auch nicht zu sehr, mich da zu sehr querstellen. Und da versuche ich mal so ein bisschen sozial kompetent zu sein und nicht meinen Kopf durchzusetzen, was ich ja sonst gerne mache.
Ja.
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 Was gibt's sonst? Ansonsten, was ich bekommen werde, auf jeden Fall, das ist nämlich eine neue Drohne. Ich habe ja, glaube ich, erzählt, dass ich meine Drohne...
Moment mal, du hast doch die letzte versenkt.
Genau, die habe ich in Palau versenkt.
Du hast die doch versenkt. Wieso kriegst du eine Drohne neue?
Weil ich habe die nach Korea geschickt und aus Korea wurde die nach China geschickt und aus China wurde eine neue zurückgeschickt nach Korea und Korea bringt die jetzt mit.
Genau. Krass.
Ich musste,
und das hat mich aber was gekostet, oder nicht?
Ja, das hat mich was gekostet, aber es hat mich nicht so viel gekostet. Es hat mich ungefähr halb so viel gekostet, wie eine neue Drohne normalerweise kostet. Also das gleiche Modell.
Okay.
Ja. Und ich muss das halt über, also ich konnte es nicht direkt aus den USA machen, wegen der Trump-Tax, also diese 25% Steuern, die auf chinesische Produkte kommen, die wären auch auf die Drohne eingefallen. Und deswegen wäre die Drohne halt hier deutlich, deutlich teurer. Und deswegen habe ich die halt über Korea austauschen lassen.
Ja, okay, clever.
Genau.
Und sonst, ich habe gesehen, du hast ein Stativ gekauft.
Ja, das war schon ein bisschen länger. Das ist von Kickstarter, von Peak Design. Und Stativ, das habe ich irgendwann gekickstartet und das ist jetzt auch angekommen. Und das habe ich halt auch, irgendwie, ich glaube, im September oder Oktober konnte ich eine Adresse angeben, wo sie es hinschicken sollen. Und da war halt klar, dass ich dann in den USA bin und deswegen habe ich das hier schicken lassen.
Ah, okay.
Ich habe es aber noch nicht benutzt.
Ich habe tatsächlich auch gerade so ein Kickstarter-Ding gemacht. Ich habe nämlich ein Brettspiel gebackt. Habe ich da letztes Mal von schon erzählt?
Ich weiß es nicht, ob du das erzählt hast oder mir nur erzählt hast.
Also es gibt ein Divinity Original Sin Board Game, also ein auf dem Computer-Videospiel basierendes Spiel. Und das verspricht ganz cool zu werden. Und ich habe da inzwischen die teuerste Möglichkeit eingeworfen, Geld auszugeben, nämlich $220. Und krieg dafür halt ein Spiel mit ganz viel Kram und so. Könnt ihr euch auf Kickstarter angucken. Die Kampagne ist inzwischen abgelaufen und die haben alle Stretch Goals erfüllt. Das heißt, es gibt noch viel mehr Kram, als ich am Anfang dachte, dass ich möglicherweise kriegen könnte. Und die haben damit $1.8 Millionen eingenommen und hatten so mit $800,000 natürlich gerechnet. Und das ist ganz spannend, weil das Studio Lynn Wender, was diese Kampagne zusammen mit Larian, dem Entwickler von dem Computerspiel, gemacht hat. Und Lynn Wender hat halt jeden Montag einen Livestream, wo sie über die aktuelle Entwicklung berichten. Und das ist eine ganz coole Sache. Also da erfährst du tatsächlich relativ viel auch über das Spiel und wie dazu gekommen ist. Und das fühlt sich für mich sehr ehrlich und transparent an. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann werfe ich da halt mal echt viel Geld ein für dieses Spiel. Das hätte ich sonst vielleicht nicht gemacht, obwohl das Spiel auch ziemlich spannend ist. Also es ist so eine Mischung aus Rollenspiel und Brettspiel. Das heißt, du suchst dir aus, welcher Charakter du bist. Das ist in so einem Fantasy-Universum. Und dann kannst du halt verschiedene Aktionen machen in diesem Spiel. Also du besuchst irgendwelche Orte, dann interagierst du mit den Gegebenheiten, die da sind. Möglicherweise kämpfst du. Und diese Kämpfe finden dann halt auch im Team statt und haben Physikeffekte. Das heißt, du kannst Leute erst nass machen und dann einfrieren oder erst abfackeln und dann wieder löschen und so. Und das haben sie halt aus dem Spiel übernommen. Und ich glaube, dass das ganz cool ist. Und das ist halt ein ziemlich umfangreiches Ding, weil so eine Kampagne dauert wohl 20 bis 30 Stunden. Und wenn du sie einmal gespielt hast, hast du nur so ein Viertel bis ein Drittel des Spiels gesehen. Also ich hoffe, dass sich das Geld, was ich da investiert habe, auszahlt. Ich hoffe, dass ich das überhaupt bekomme, weil das ist bei Kickstarter ja nie so ganz klar. Und wenn alles gut geht, dann kriege ich das im kommenden Oktober.
Ja, da bin ich gespannt. Dann bin ich ja auch wahrscheinlich wieder in Deutschland.
Genau.
Und dann können wir das mal spielen. Ja, und was ich noch erzählen wollte, als ich hier war, als ich angekommen bin, es war irgendwann ja Mitte Dezember, da war ja dann auch soweit, dass Star Wars Episode 9 rausgekommen ist. Und da war ich jetzt vorgestern und habe das mit meinem Bruder mir angeguckt.
Also nicht spoilen, nicht spoilen, nicht spoilen, nicht spoilen.
Du hast ihn noch nicht gesehen, offensichtlich, dann?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen.
Oh, wie kann man Star Wars nicht gucken am ersten Tag? Man muss es doch am ersten Tag gucken. Nein, wer Spoiler haben möchte, der kann auf dem Twitter-Account Spoiler-Alarm folgen. Da gibt es Spoiler.
Ich habe den geblockt.
Das ist sehr vernünftig, tatsächlich. Nee, also hast du denn irgendwas schon über den Film gehört oder gar nicht?
Na, ich habe einen Trailer mal gesehen und dachte mir, okay, das ist offensichtlich ein sehr episches Werk und sie versuchen wohl ziemlich viele lose Stränge noch zusammenzufügen. Und ich habe mich halt gefragt, ob ich das wohl gut finden werde und bin zu dem Schluss gekommen, vielleicht. Aber dafür muss ich nicht sofort ins Kino springen.
Okay.
Also es ist mir sogar so egal, dass ich nichts gegen Spoiler hätte in Wirklichkeit. Aber ich will das ja natürlich unseren Hörern auch nicht antun.
Ja. Nee, aber das hast du schon richtig erkannt. Also das ist ja der letzte Teil der Skywalker-Saga. Jedenfalls wurde es bis jetzt immer so vermarktet. Und da haben sie tatsächlich sehr, sehr viel reingepackt, finde ich, in diesen Film. Und der ist halt irgendwie 2,5 Stunden lang oder sowas. Oder 2 Stunden 20. Also ist jetzt auch nicht keine 6 Stunden lang. Also dadurch ist der halt doch sehr intensiv und vollgepackt, der Film, finde ich. Ja. Viele haben gesagt, das ist der schlimmste Star Wars-Film seit langem. Ich finde ihn jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich wurde da sehr gut unterhalten. Viele Sachen fand ich ein bisschen weit hergeholt in dem Film. Also die sie gemacht haben, um das Ganze aufzulösen. Aber wenn sie halt diesen Zeitdruck haben von einem Film 2,5 Stunden lang und so und so viele Plots, die sie noch auflösen müssen, ist es vielleicht verständlich, dass sie da Sachen, die offensichtlich sind, aber irgendwie dann doch sehr komisch wirken, dass sie die da reinbringen. Also ich fand das schon okay.
Ich habe 2 Fragen dazu.
Ja.
Erste Frage ist, also zu Episode 7 haben ja damals alle gesagt, oh, das ist ja genauso wie Episode 4. Hast du bei diesem Film das Gefühl gehabt, dass du das alles schon mal gesehen hättest?
Nein.
Okay. Und die zweite Frage ist, hast du am Ende das Gefühl gehabt, dass irgendetwas total komisch ist und noch völlig unklar?
Nein.
Das sind doch beides sehr gute Aussagen. Das klingt nach einem Film, den ich mir durchaus angucken sollte.
Also ich habe auch den nur einmal gesehen. Es war spät und ich habe in der ersten Reihe gesessen und ich musste meinen Kopf immer von links nach rechts bewegen, um das ganze Bild zu sehen.
Das ist genau der Grund, warum ich den nicht im Kino sehen wollte, ohne rechtzeitig Plätze besorgt zu haben.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass meine Kreditkarte wurde überall abgelehnt, weil die nur amerikanische Kreditkarten angenommen haben, bis auf ein Kino. Und das war irgendwie das teuerste Kino und es gab nur noch Scheißsitze.
Ja, okay. Ja, nee, ich werde den irgendwann gucken, aber es ist nicht dringend bei mir.
Ja, ich werde ihn auch nochmal in Ruhe nochmal angucken, irgendwann. Aber ja, also ich fand's gut, dass ich ihn jetzt gesehen habe.
Okay.
Ja, Arne.
Ja.
Dann ansonsten glaube ich, dass wir uns jedenfalls podcast-technisch nicht mehr hören werden bis zum Jahresende.
Ja.
Weil ich ja doch ein bisschen was vorhabe, wie wir ja schon besprochen haben. dann wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch, auch unseren Hörern.
Ja. Ja, ich wünsche auch eine wunderschöne Endzeit.
Genau, nicht so viel knallern, sondern das Geld lieber für sinnvolle Sachen ausgeben.
Ja, hier in Hamburg an der Elster ist das Knallern jetzt verboten übrigens. Finde ich ganz cool.
Finde ich auch gut, ja. Und dann hören wir uns 2020 wieder.
Richtig. Und zwar beide verheiratet.
Ja.
Aber nicht miteinander.
Ja, genau. Gut, dann
richtig.
Bis denn.
Also alles Gute. Bis denn. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hierisauch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.